SR Info. Bilanz am Abend.
Herzlich willkommen. Wir haben unter anderem diese Themen bis 18 Uhr für Sie. Wie steuere ich gesunde Ernährung? Die Pläne der Bundesregierung und der umstrittene Weg dorthin. Die AfD und der rechte Verdacht. Aktueller Stand der Verhandlung vor Gericht in Münster. Und Frieden schaffen? Die Pläne zur Schweizer Ukraine-Konferenz werden konkreter. Es begrüßt Sie Jochen Marmitt. Was soll auf Ihren und meinem Teller landen? Gemüse und Hülsenfrüchte? Oder auch mal was Süßes. Der Bundestag diskutierte heute über die Ernährungsstrategie der Bundesregierung und die will, dass gesundes Essen für alle zugänglich und bezahlbar ist. Außerdem sollen weniger Fleisch und zuckerhaltige Lebensmittel, stattdessen mehr Obst und Gemüse in Kitas und Kantinen angeboten werden. Dass das wichtig ist, das ist zwischen Regierung und Opposition eigentlich unstrittig. Allerdings gehen die Meinungen darüber auseinander, wie der Weg hin zu einer besseren Ernährung für alle aussehen könnte. Lea Eichhorn.
Essen in Kantinen, Ernährungsbildung in der Schule, weniger Salz und Fett in Fertigprodukten. Die Ernährungsstrategie der Bundesregierung adressiert viele Akteure der Ernährungspolitik. Die Lebensmittelindustrie, die Betreiber von Kantinen und Mensen und uns, die Konsumentinnen und Konsumenten. In den Augen der Bundesregierung setzt sie damit das richtige Signal. Nämlich, ungesunde Ernährung ist ein strukturelles Problem. Deswegen ist die Ernährungsstrategie laut Bundesminister Cem Özdemir von den Grünen eine
Strategie des Ermöglichens und der Wahlfreiheit. Gut und gesund essen, wenn Sie es wollen. Genau das wird den Menschen im Alltag bei uns im Land, das muss man ehrlicherweise sagen, nicht immer leicht gemacht.
Die Unionsfraktionen sind gänzlich anderer Meinung. Die Bandbreite von Vorschlägen, die sich in dem Papier der Bundesregierung findet, für den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Steffen Bilger ist das der falsche Weg.
Sie überfrachten die Frage, was auf den Teller kommt, mit Bezügen zu allerlei anderen politischen Herausforderungen, von der sozialen Gerechtigkeit über die gesellschaftliche Teilhabe bis hin zum Klima- und Ressourcenschutz.
Mit ihrer Ernährungsstrategie will die Bundesregierung bis 2050 erreichen, jeder Mensch soll sich überall, wo er oder sie ist, für gesundes Essen entscheiden können, unabhängig vom Bildungsstatus und Einkommen. Kantinen und Mensen sollen klare Qualitätsstandards einhalten. Lebensmittelhersteller sollen sich verpflichten, weniger Salz und Fette in Fertigprodukte zu mischen. Der Rednerin von der Gruppe der Linken, Ina Latendorf, bleibt die Ampel aber zu vage.
In der Strategie finden sich kaum Ideen, greifbare Zeitvorgaben, Fehlanzeige.
Die Ampel plädiert dafür, mehr Gemüse und andere pflanzliche Produkte zu essen. Das kritisieren Union und AfD als ideologische Bevormundung. Eine Fleischsteuer oder gar ein Fleischverbot ist jedoch ausdrücklich kein Teil der Regierungsstrategie. Eine andere Maßnahme ist schon eine Weile in Arbeit. Ernährungsminister Özdemir will an Kinder gerichtete Werbung für ungesunde Lebensmittel einschränken. Doch nicht nur aus der Opposition kommt Kritik, auch die Koalitionsfraktionen sind untereinander uneins darüber. Der ernährungspolitische Sprecher der FDP, Gero Hocker, betont:
Zu glauben, man könnte krankhaftes Übergewicht Adipositas bei Kindern und Jugendlichen, und das sage ich als jemand, der selber mal betroffen gewesen ist, überwinden durch pauschale Werbeverbote, glaube ich, macht den Menschen etwas vor.
Hocker plädiert stattdessen dafür, dass jeder Einzelne mehr über gesunde Ernährung aufgeklärt werden muss. Ähnlich argumentiert auch die Union. In den Augen des Unionspolitikers Bilger soll sich die Regierung lieber mit den Rahmenbedingungen der Lebensmittelproduktion beschäftigen, als mit dem Essverhalten von Verbraucherinnen und Verbrauchern.
Essen und essen lassen. Die Debatte um die Ernährungsstrategie ist kommentiert Georg Schwarte.
Beim Tempolimit und beim Essen verstehen wir offenbar keinen Spaß. Wenn eine rot-grün-gelbe Bundesregierung eine Ernährungsstrategie umsetzen will, steigt der kollektive Blutdruck, wie sonst nur bei zu hohen Cholesterinwerten, die übrigens ja durchaus etwas mit Ernährung zu tun haben. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Dafür braucht es nicht mal eine Bundesregierung, die sich jetzt um gutes Essen für Deutschland bemüht. So heißt das Ganze nämlich. 63 Milliarden Euro. Darauf belaufen sich pro Jahr die gesamtgesellschaftlichen Folgekosten von Fettleibigkeit in Deutschland. Jetzt bitte keine Schnappatmung, sind nur die Fakten. Muss man sich nicht gleich wieder aufregen. Darauf, wer will, jetzt gern eine Cola zur Beruhigung. Niemand verbietet das. Gibt ja nicht mal eine Limo-Steuer auf zuckerhaltige Getränke. Bei uns, wie übrigens seit 2018, sehr erfolgreich in Großbritannien. Wir glauben dagegen tapfer an die freiwillige Selbstverpflichtung der Brausehersteller. Es ist zum Totlachen. Stichwort Zuckersteuer. 6 EU-Länder haben sowas. Sogar Frankreich. Man stelle sich vor, Essen wie Gott in Frankreich geht auch mit Zuckersteuer. Sind nur die Fakten und darauf einen Schokoriegel. Den will auch niemand verbieten. Nicht heute und nicht in 10 Jahren. Freie Fahrt für freie Bürger, auch mit dem Einkaufswagen. Jeder kann weiter so schlechte Lebensmittel einkaufen, wie er will. So viel Zucker in sich reinstopfen, jeden Tag zum Schnitzeltag machen. Und nur freitags gibt's Currywurst. Mit anderen Worten, die 52 Seiten Ernährungsstrategie sind nicht die 10 Gebote. Sie sind leider nur ein Angebot. Trotzdem sind 15% der Kinder übergewichtig, 8,5 Millionen hierzulande an Diabetes erkrankt. Sorry, sind nur die Fakten. Darauf genau jetzt gerne ein paar Chips zum Entspannen. Die Ernährungsstrategie, sie ist der klitzekleine Versuch, es denen, die es möchten, leichter zu machen, gesünder und ja auch besser zu essen. Das Klima zu schützen und sich selbst auch. Kann man doof finden, bleibt alles erlaubt. Mehr Bio? Ja und, warum denn nicht? Wenn es doch geht. Weniger Fleisch, wer möchte, macht doch. Ernährungsunterricht in der Schule, gute Idee. Bessere Standards in der Kantine oder Mensa, wer ist im Ernst dagegen? Es geht doch nicht um entweder oder, Grünkern oder Gyros, gesund oder lecker. Warum eigentlich führen wir ausgerechnet in diesem Land, das Vorschriften sonst so gerne hat, einen Kulturkampf um die Currywurst? Weil Vegetarier, Veganer und Flexitarier allen anderen schlechte Laune machen? Wer bitte ist jetzt Ideologe? Essen und essen lassen hätte auch drüber stehen können, über dieser sehr behutsamen Ernährungsstrategie, die ruhig hätte viel schärfer ausfallen können, aber da ist es dann wie beim Döner. Geschmackssache eben.
Die Meinung von Georg Schwarte. Keine Delle, vielmehr ein Loch tut sich auf, wer auf den Wohnungsbau schaut, in Deutschland. Und das ist nicht erst seit dem heutigen Wohnungsbautag in Berlin klar, denn der Wohnungsbau steckt tief in der Krise schon länger, durch Firmenpleiten, Kurzarbeit, Jobverluste und der großen Frage, warum wird das einfach nicht besser? Eine Krise, die zudem der Volkswirtschaft Milliardenverlust beschert, beschert damit dem Staat auch enorme Einnahmeausfälle. Was die CO2-Reduzierung am Bau angeht, liegen damit auch gleich noch weitere Pläne brach. Auf dem Wohnungsbautag in Berlin ging es denn heute auch um konkrete Lösungsforderungen. Anja Dobrodinsky fasst zusammen.
Der Wohnungsbau wird in diesem Jahr weiter schrumpfen. Das prognostiziert das Beratungsunternehmen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW Econ. Studienleiter Martin Gornig.
Wir sehen, dass wir tatsächlich davon ausgehen, dass es zu einem weiteren großen Einbruch im Neubauvolumen kommt. Und zwar hier nominal um mehr als 8%. Wir gehen auch davon aus, dass weniger in die Modernisierung investiert wird. Sodass wir insgesamt auf einen Rückgang nominal von 5% kommen.
Die Zahl der Baugenehmigungen ist eingebrochen. Die Wohnungsunternehmen haben im letzten Jahr ihre Investitionen halbiert. Erste Fabriken von Baustoffherstellern sind in Kurzarbeit oder wurden geschlossen, weil die Nachfrage sinkt. Gleichzeitig gibt es einen Rekordmangel. Es fehlen 800.000 Wohnungen in Deutschland. Viele Familien müssen trotz beengter Verhältnisse in zu kleinen Wohnungen bleiben, erläutert Dietmar Wahlberg vom Bauforschungsinstitut ARGE.
9,3 Millionen Menschen im letzten Jahr lebten in überbelegten Wohnungen in Deutschland, sagt die europäische Sozialstatistik. Die Zahl ist mittlerweile abgedatet worden, weil die Folie eine Woche alt ist. Das ist eine Anfrage aus dem Bundestag. 9,5 Millionen sind es mittlerweile.
Die Branche forderte deshalb heute auf dem Wohnungsbautag viel mehr staatliche Förderung. Laut einer ARGE-Studie wären jedes Jahr 23 Milliarden Euro an Subventionen nötig, um die gewünschten 100.000 Sozialwohnungen und weitere 60.000 bezahlbare Wohnungen bauen zu können. Die Wohnungsbauunternehmen, Hersteller und Händler von Baustoffen fordern zudem ein staatliches Programm, das die Bauzinsen auf 1% reduziert. Zudem müssten die Baustandards, auch die Umweltstandards, deutlich abgesenkt werden. Derzeit rechne sich ein Neubau nämlich nur, wenn der Vermieter 18 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter verlangt. Denn die Baukosten haben sich in den vergangenen 24 Jahren laut der ARGE-Studie mehr als verdoppelt. Das könne sich aber kaum jemand leisten, so ARGE Studienleiter Dietmar Wahlberg.
Der technische Ausbau bleibt unser Sorgenkind. Vervierfachung der Kosten der Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro, das treibt eben auch weiter nach oben.
Laut der DIW-Econ-Untersuchung ist die Wohnungsbaubranche in Deutschland mit einer Wertschöpfung von 540 Milliarden Euro wirtschaftlich bedeutender als die Autoindustrie. Studienleiter Martin Gornig.
6,5 Millionen Beschäftigten. Das sind 14% der Gesamtbeschäftigung in Deutschland. Das heißt, jeder 7. Arbeitsplatz in Deutschland ist durch den Wohnungsbau ausgelastet.
Schrumpft das Bauvolumen wie prognostiziert, bekäme der Staat knapp 5 Milliarden Euro weniger Steuern.
vom Wohnungsbautag in diesem Jahr. Aus Berlin berichtete Anja Dobrodinsky. Sie hören die SR-Infobilanz am Abend. Weitere wichtige Meldungen des Tages hat Sarah Sassou.
Das Europäische Parlament hat für Verbraucher mehr Rechte beim Abschluss von Stromverträgen beschlossen. Die Abgeordneten verabschiedeten in Brüssel eine Reform des gemeinsamen Strommarktes. Das Gesetz soll dafür sorgen, dass mit langfristigen Verträgen die Märkte stabilisiert und Verbraucher und Unternehmen vor plötzlichen Preisanstiegen geschützt werden. Demnach kann bei Vertragsabschluss zwischen fixen und am Markt orientierten Strompreisen gewählt werden. Zudem dürfen Stromversorger nicht mehr einseitig die Vertragsbedingungen ändern. Energieunternehmen kann außerdem untersagt werden, ihren Kunden den Strom abzustellen. Die Reform ist eine Reaktion auf die deutlich gestiegenen Preise für Strom infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die Europäische Zentralbank EZB lässt ihre Leitzinsen zum 5. Mal in Folge unverändert. Zur Begründung hieß es, die Inflation sei zuletzt weiter zurückgegangen. Damit bleibt der zentrale Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken Geld bei der EZB leihen können, bei 4,5%. Die Umsetzung der geplanten Krankenhausreform ist nach den Worten von Bundesgesundheitsminister Lauterbach im Zeitplan. Der SPD-Politiker zeigte sich nach einem Treffen mit Vertretern der Länder, Kommunen und Gesundheitsverbänden in Berlin optimistisch, dass das entsprechende Gesetz am 24. April vom Bundeskabinett beschlossen werde. Mehrere Gesundheitsverbände, darunter die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Deutsche Krankenhausgesellschaft, warnten vor einer dramatischen Versorgungslücke, weil Patienten immer weniger Leistungen an weniger Standorten erhielten. Im Tarifstreit zwischen der Carlsberg-Brauerei und der Gewerkschaft NGG steht ein Abschluss kurz bevor. In der 5. Verhandlungsrunde haben sich Arbeitgeber und Gewerkschaft geeinigt. Demnach steigen die Löhne in mehreren Schritten innerhalb der nächsten 11 Monate um 400 Euro im Monat. Das entspricht nach NGG-Angaben im Schnitt einem Plus von 10%. Damit der Tarifabschluss umgesetzt werden kann, müssen am kommenden Dienstag noch die Gewerkschaftsmitglieder zustimmen.
Verdachtsfall die erste im Bundestag. In Berlin ging es heute in einer Aktuellen Stunde um Transparenz und Aufklärung. Der Hintergrund: die Vorwürfe gegen den AfD-Bundestagsabgeordneten und Europawahlkandidaten Peter Bistrun. Er soll Geld aus Russland erhalten haben. Und das stellten einige im Bundestag dennoch gleich in einen großen Zusammenhang. Lothar Lenz.
Der Titel dieser Aktuellen Stunde im Deutschen Bundestag klang etwas gewunden. Mögliche Verstrickungen von Mitgliedern der AfD mit autoritären Regimen vollständig aufklären, hieß es auf der Tagesordnung. Dabei hält die große Mehrheit des Parlaments solche Verstrickungen nicht nur für möglich, sondern längst für erwiesen. Der SPD-Abgeordnete Dirk Wiese zum Beispiel ist sich sicher, dass der Kreml die AfD für seine Desinformationskampagnen in Deutschland nutzt. Schließlich gäbe es enge und langjährige Kontakte zwischen den Politikern der AfD und der russischen Führung.
Sie sind das Sprachrohr für Diktaturen, Sie sind das Sprachrohr für den Kreml, für Lukaschenko. Sie sind die Interessenvertreter derjenigen, die diese freie Gesellschaft nicht wollen.
Was den Unionsabgeordneten Christoph de Vries veranlasste, die SPD an ihren Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder zu erinnern, der bis heute enge Geschäftsbeziehungen zum Kreml unterhalte. Aber de Vries ging es vor allem um die AfD. Allein die regelmäßigen Auftritte von deren Politikern in russischen Propagandamedien ließen an der Vaterlandsliebe der Partei zweifeln. Man werfe sich nicht einem Aggressor an die Brust, der europäische Nachbarländer überfalle, sagte de Vries.
Wer so etwas tut, ist kein Patriot, das ist ein Landesverräter, meine Damen und Herren. Sie haben nicht so viel Patriotismus, Sie haben gar keinen Patriotismus. Denn wenn es nach Ihnen ginge, dann würde Putin mit Deutschland und Europa machen, was er will.
Irene Mihalic von den Grünen sagte, noch nie seien Demokratie und Freiheit in Europa so sehr bedroht wie heute. Autokraten und Diktatoren arbeiteten gezielt daran, die freien Gesellschaften des Westens zu destabilisieren.
Und bei diesem Tauziehen müssen wir alle Kräfte auf unserer Seite mobilisieren. Denn die AfD, die zieht am anderen Ende mit Wladimir Putin und anderen Autokraten.
Was der AfD-Abgeordnete Stefan Keuter natürlich nicht so stehen lassen wollte. Diese ganze Debatte sei doch nur deswegen auf die Tagesordnung gesetzt worden, um der AfD zu schaden, sagte Keuter. An den Vorwürfen gegen Peter Bistrun, die Nummer 2 auf der AfD-Kandidatenliste für die Europawahl, er habe russischen Propagandamedien zu Diensten gestanden, sei überhaupt nichts dran.
Peter Bistrun hat kein Geld angeboten bekommen, er hat kein Geld angenommen. Weder er persönlich, noch Dritte, noch seine Familie. Weder in Bar, noch in Kryptowährung oder sonst sonstigen Vorteil. Punkt. Das ist Fakt. Damit ist die Angelegenheit erledigt.
Stefan Keuter unterstrich, es gehe seiner Partei darum, gute Kontakte auch zu Russland zu halten. Was Konstantin Kuhle von der FDP höchst bedenklich findet. Für ihn sind die Affären um die Europawahl Listenführer der AfD, Maximilian Krah und Petr Bistron, nur die Spitze eines Eisbergs.
Mitglieder der AfD lassen sich vom russischen Staat zu Reisen in besetzte Gebiete in der Ukraine einladen, erwiesen. Mitglieder der AfD nehmen an Scheinwahlbeobachtungsmissionen teil, um die Wahl des Diktators Wladimir Putin zu legitimieren. Mitglieder der AfD, einschließlich ihres Fraktionsvorsitzenden, gehen bei Partys in der russischen Botschaft ein und aus, während die Menschen auf dem Schlachtfeld in der Ukraine verbluten.
Aufklärung über die Affäre um Petr Bistron hat diese Debatte erwartungsgemäß nicht gebracht. Aber es bleibt der Eindruck, dass der Ton gegenüber der AfD an Schärfe zunimmt.
Und damit kommen wir zu Verdachtsfall die zweite vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster. Da ist heute die Verhandlung über die Einstufung der AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall fortgesetzt worden. Die hatte dagegen geklagt, dass der Verfassungsschutz das so sieht. Mittlerweile sind 13 Sitzungstage angesetzt. Christoph Ulrich hat heute zugehört. Herr Ulrich, woran hat sich das Gericht denn heute abgearbeitet?
Ja, es durfte sich mal abarbeiten inhaltlich und musste sich nicht mit Befangenheitsanträgen oder Beweisanträgen der AfD-Anwälte beschäftigen. Das war ja die ersten beiden Tage im März so. Nein, dieses Mal hat sich das Gericht tatsächlich mit der Frage auseinandergesetzt, was bedeutet völkisch für die AfD? Wie definiert die AfD das Staatsvolk in Deutschland? Wie rassistisch? Wie islamfeindlich ist die AfD und vor allen Dingen, welche Ermessensspielräume hat das Bundesamt für Verfassungsschutz überhaupt, die Partei zu beobachten oder nicht zu beobachten? Also dann auch auf der theoretischen Ebene wurde sich abgearbeitet. Also da gab es heute inhaltlich tatsächlich mal mehr zu besprechen, als wir es vor einem Monat an den beiden Tagen hatten.
Anhand welcher Daten oder Einlassungen wurde das heute gemacht? Wie will man feststellen, was dafür und was dagegen spricht?
Man hat vom Bundesamt für Verfassungsschutz natürlich sehr, sehr viele Seiten an Dokumenten bekommen. Über 10.000 sind es inzwischen. Man hat über 100 Stunden an Videomaterial bekommen, das dem Gericht vorliegt, das das Gericht ausgewertet hat. Und anhand dieser Daten, anhand dieser Dokumente versucht man jetzt mit den beiden Vertretern beider Seiten zu besprechen, was stimmt denn nun? Also was ist daran? Ist die AfD zu Gänze eine verfassungsfeindliche Partei, die rechtsextremer Verdachtsfall sein kann? Und kann das auch weitergehen in eine höhere Stufung? Oder muss man der AfD folgen, die sagt, naja, wir haben hier relativ viele Einzelmeinungen vorliegen. Von 750 spricht der Verfassungsschutz, die vorgelegt wurden. Und das gibt ja nicht die Summe der Partei wieder. Und daran wird sich gerade abgearbeitet. Genau an diesen Dokumenten wird geschaut, wie kann das hier ausgehen.
Die Strategie der AfD in diesem Zusammenhang ist zu sagen, es gibt kein zusammenhängendes Bild, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Da kann man also keine Schlussfolgerung draus ziehen. Oder wie lautet die Strategie der AfD, also derjenigen, die das Ganze eben anfechten im Moment?
Die AfD zieht sich natürlich sehr stark auf die formale Ebene zurück. Peter Böhringer ist hier, das ist ein Bundestagsabgeordneter, der lange in der Programmkommission der AfD saß. Der sagt, im Programm steht ja nichts drin, was das, was die Belege zeigen, belegen soll. Also sprich, etwas technisch ausgedrückt, alles in der AfD steht hinterm Programm. Wer sich nicht dran hält, der fliegt raus. Jetzt sind nur Parteiausschussverfahren schwierig. Also der wird innerhalb der Partei kaltgestellt, bekommt keine Ämter mehr und so weiter und so fort. Darauf bezieht sich die AfD sehr, sehr stark und sagt, hier, das ist doch das Formale bei uns, das Programm ist doch gar nicht verfassungsfeindlich. Und die AfD hat Maximilian Krah noch aufgeboten, das ist der Spitzenkandidat zur Europawahl, der dann auch wiederum sagte, naja, ich vertrete doch nur einen Leitkulturgedanken, dass die deutsche Identität Leitkultur ist für das Zusammenleben hier. Aber ich verweigere doch nicht, dass das Staatsvolk aus ausländischen oder migrantischen Menschen besteht, die einen deutschen Personalausweis haben. Er begrüßte sogar dann hier vor Gericht die doppelte Staatsbürgerschaft. Also das ist die Argumentation der AfD. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hält dem immer gegenüber. Naja, höchste Gremien verfassen Schreiben, die eindeutig gegen Ausländer gerichtet sind, die Kriminalität zum Problem aller Ausländer macht in Deutschland und so weiter und so fort. Also dass es ein strukturelles Problem ist. Das Niveau hier auf dieser Ebene ist sehr vertieft und man versucht das auch sehr intensiv zu besprechen.
Vielleicht schon mal als erster Blick in die Zukunft für diese Verhandlung. Glauben Sie, dieser Knackpunkt, das wirklich nachweisen, also beweisen zu können, der wird sehr bald kommen oder wird das noch ein paar Tage dauern?
Das wird noch ein paar Tage dauern, wobei die Argumente natürlich ausgetauscht sind anhand der Dokumente, anhand der Stellungnahmen. Aber es wird natürlich noch vom Gericht aus ein paar Tage dauern, bis man endgültig weiß, ist es im Ermessen des Bundesamtes für Verfassungsschutz richtig, diese Partei so zu beobachten? Muss der Verfassungsschutz das machen? Und dann wird es ein Urteil geben. Ich rechne damit, dass die 13 Tage vielleicht ausgeschöpft werden. Das ist sehr, sehr viel für ein solches Verfahren. Es kann aber natürlich auch sein, dass die Richter sagen, mein Gott, wir haben jetzt sehr, sehr viel Theoretisches, Akademisches gehört. Wir haben eigentlich schon zu viel gehört. Und dass man hier früher Schluss macht und sagt, so, jetzt gibt es eine Entscheidung. Es war rechtens, die Partei so einzustufen. Oder dass man sagt, nein, da ist das Bundesamt für Verfassungsschutz zu weit gegangen.
Aktuelle Informationen von Christoph Ulrich aus Münster. Vor dem Oberverwaltungsgericht wird dort verhandelt, ob die AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall vom Bundesverfassungsschutz eingestuft werden kann. Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Über 2 Jahre und kein Ende in Sicht, oder doch vielleicht bald. Zumindest will das eine Ukraine-Friedenskonferenz in der Schweiz versuchen. Sie wurde bereits angekündigt, soll nun Mitte Mai auch in der Schweiz nun tatsächlich stattfinden, in der Nähe von Luzern. Unsere Schweizer Korrespondentin Katrin Hondl hat neue Details dazu. Frau Hondl, was ist denn da nun geplant und wie ist diese Konferenz zustande gekommen?
Am 15. und 16. Juni, also 2 Tage lang, soll diese Konferenz stattfinden in der Zentralschweiz auf dem Bürgenstock. Das ist ein ziemlich abgeschottetes Luxushotel, wo es schon öfter internationale Konferenzen gegeben hat. Und naja, also die ersten Ankündigungen für diesen Ukraine-Friedensgipfel, die gab es schon im Januar, als der ukrainische Präsident Zelensky zu Besuch in der Schweiz war, in Bern und dann beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Und ab da haben dann in der Schweizer Regierung die Planungen angefangen, die übrigens auch noch nicht zu Ende sind. Also es ist vieles noch unklar.
Unklarheit gibt es ja offenbar auch noch bei der Gästeliste, etwa ob US-Präsident Biden dabei sein wird oder nicht. Das wird diskutiert. Wie wird überhaupt die Teilnehmerliste aussehen?
Es hieß zuerst hier in Schweizer Medien, dass US-Präsident Biden kommt. Das hat das Weiße Haus aber schon wieder dementiert, beziehungsweise hieß es von dort, es sei noch nicht klar, wer die US-Regierung vertreten wird. Und auch sonst ist noch nicht klar, wer kommt. Ja, also Ziel sei es, möglichst viele Länder an den Tisch zu bekommen, hat der Schweizer Außenminister Cassis gestern gesagt bei der Ankündigung des Konferenztermins. Er, Cassis, hat in den vergangenen Wochen auch in vielen Ländern wirklich für das Treffen in der Schweiz geworben, unter anderem in China und Indien. Aber wer schlussendlich dabei sein wird, ist eben noch nicht klar. Ziel sei aber keine rein westliche Veranstaltung.
Sicher nicht dabei sein wird Russland, der Aggressor. Wie begründet die russische Regierung das Fernbleiben?
Das war eigentlich von vornherein klar, ja. Russlands Außenminister Lavrov, der hat es schon im Februar angekündigt. Und ja, gestern hat die russische Botschaft in Bern mitgeteilt, dass Russland auch keine Einladung erhalten habe. Und selbst wenn es so wäre, so die Mitteilung der Botschaft, würde Russland sie nicht annehmen. Unter anderem mit der Begründung, dass angeblich nur über Zelenskys Friedensplan verhandelt werde, was allerdings nicht so ganz stimmt, ja. Dieser Friedensplan von Zelensky, vielleicht nochmal kurz, der fordert ja unter anderem den vollständigen Abzug der russischen Truppen von ukrainischem Gebiet, inklusive aus der schon 2014 annektierten Krim. Aber wie gesagt, es soll eben auch andere Vorschläge geben in der Schweiz, unter anderem von China.
Es stellt sich dann doch am Ende die Frage, welchen Sinn ergibt eine Friedenskonferenz, bei der eine der beiden Kriegsparteien fehlt? Also welches Ziel kann dieses Treffen überhaupt noch haben?
Ja, also es ist ganz klar, dass da auf dem Berg über Luzern kein Friedensvertrag unterschrieben wird. Das hat auch die Schweizer Bundespräsidentin Viola Amherd heute noch mal in einem Interview mit dem Tagesanzeiger gesagt, also der Zeitung hier in Zürich. Also es geht darum, sagt sie, einen Friedensprozess zu starten. Dass also, was in Gang gebracht wird, Diskussionen, wie ein Weg Richtung Frieden aussehen könnte. Da geht es eben darum, mit möglichst vielen Ländern zu sprechen. Und irgendwann müsste dann natürlich auch Russland dazu bereit sein, irgendwie mitzureden. Aber für die Schweizer Bundespräsidentin wäre dieses Gipfeltreffen in der Schweiz schon dann ein Erfolg, sagt sie, wenn im Juni viele, viele Staaten dabei sind, und zwar eben nicht nur die westlichen, die ohnehin die Ukraine unterstützen, sondern eben auch aus Asien und dem globalen Süden.
Dann werden wir genauer nochmal drauf schauen. Aktuelle Informationen zur geplanten Friedenskonferenz in Sachen Ukraine von Katrin Hondl aus der Schweiz waren das. Wir gehen nach Polen als Beispiel, denn dort gehört das Abtreibungsrecht zu den strengsten Europas. Die PiS-Regierung hatte dann das Ganze nochmal verschärft und nun Die neue Regierung um Donald Tusk hat im Wahlkampf versprochen, den legalen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen zu liberalisieren. Was das konkret bedeuten wird, wird sich noch zeigen. Auf jeden Fall Rückenwind bekommt die Debatte auf europäischer Ebene. Das EU-Parlament stimmte nämlich heute dafür, dass es ein Grundrecht auf Abbruch einer Schwangerschaft geben soll. Katrin Schmidt aus Brüssel.
Eine deutliche Mehrheit der Abgeordneten fordert, das Recht auf sichere und legale Abtreibung künftig in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union zu lesen. Diese Resolution fordert die EU-Regierungen auch auf, Abtreibungen vollständig zu entkriminalisieren. Dies ist unsere Antwort auf die zunehmenden Angriffe auf Frauen und ihre Rechte weltweit und in Europa, heißt es aus der Fraktion der Sozialdemokraten im EU-Parlament. Deren Spitzenkandidatin in Deutschland bei der kommenden Europawahl, Katharina Barley, gehört zu den Unterstützerinnen der Resolution, ebenso wie die Spitzenkandidatin der Europäischen Grünen, Thierry Reintke. Denn das Grundrecht auf Abtreibung, so Reintke, wird nicht nur auf der anderen Seite des Atlantiks eingeschränkt, sondern auch in der EU stehe das Recht von Frauen auf legalen und sicheren Schwangerschaftsabbruch auf der Kippe. Als Vorbild für die EU-Ebene gilt gewissermaßen Frankreich, das vor wenigen Wochen als erstes Land der Welt das Recht auf Abtreibung in seine Verfassung aufgenommen hat. Trotz der deutlichen Mehrheit im EU-Parlament heute ist die Aufnahme in die im Jahr 2000 angenommene EU-Grundrechtecharta ein weiter Weg. Ein neues Grundrecht zu ergänzen erfordert Einstimmigkeit unter den 27 EU-Mitgliedstaaten. In Deutschland ist ein Schwangerschaftsabbruch nach § 218 des Strafgesetzbuches derzeit rechtlich verboten. Er bleibt jedoch in bestimmten Fällen straffrei, unter anderem, wenn er innerhalb der ersten 12 Wochen und nach einer Beratung in einer staatlich anerkannten Stelle erfolgt.
Wir blicken nach Spanien an und ins Meer, denn in Barcelona findet gerade die Ozeankonferenz der Vereinten Nationen statt. Und da geht es vor allen Dingen um eins, um Schutzzonen und Poseidongras. Sebastian Kistner mit den Zusammenhängen.
Wasser rauscht durch große Becken in einem feuchten Kellerraum des Instituts für Meereswissenschaften in Barcelona. Die Meeresforscherin Aurora Ricard fischt ein Stück Poseidon-Seegras heraus. Was sie da in der Hand hält, könnte helfen, den Klimawandel ein wenig abzubremsen. Die Wurzeln sind das Geheimnis von Posidonia Oceanica, weil sie so viel Kohlenstoff speichern und den Boden halten können. Vom Dach des Instituts blickt man aufs Mittelmeer. Da draußen gibt es diese Posidonia Seegraswiesen. Sie speichern Kohlenstoff wie Wälder an Land, teilweise sogar mehr. Und verhindern so, dass sich die Atmosphäre noch schneller erwärmt. Deshalb werden Seegraswiesen besonders geschützt. Rund um die Balearen beobachten Behörden mit 18 Booten, dass keine Yachten in den Seegraswiesen ankern und Stücke herausreißen. Solche Maßnahmen helfen dem Meer, sagt die deutsche Meeresforscherin Antje Boetius.
Der Ozean ist Teil der Lebensfähigkeit der Erde. Und wir stellen ständig fest, dass es dem Ozean schlechter geht, als wir noch vor 10 Jahren gedacht haben. Manchmal gibt es aber auch tolle Geschichten, Geschichten von Erfolg. Die Menschen, die zum Beispiel den Ozean schützen, wissenschaftliches Wissen zeigt, dass Schutz auch auf der kleinsten Skala etwas bringt.
Bislang sagen Forschende aus dem Institut für Meereswissenschaften in Barcelona, stünden aber nicht einmal 10% des Mittelmeers unter Schutz. Wissenschaftler fordern auf der Ozeankonferenz, diese Schutzräume auszuweiten, so wie es unter anderem das Renaturierungsgesetz der EU vorsieht. Das versuchte jedoch erst die konservative EVP-Fraktion im EU-Parlament zu blockieren. Aktuell droht es am Widerstand einiger EU-Mitgliedsländer zu scheitern. Antje Boetius und andere Forschende auf der Ozeankonferenz sind darüber extrem verärgert.
Wir haben uns alle versprochen, international abgesichert, dass 30% der Fläche der Meere nachhaltig genutzt und geschützt werden sollen. Es sollen 20% wiederhergestellt werden, die wir schon verloren haben. Mangroven, Seegraswiesen, all das wichtige Leben in der Natur, was uns ja hilft, das Klima zu schützen und Vielfalt fördert. Warum streiten wir uns noch?
Im Forschungsinstitut in Barcelona versuchen sie derweil herauszufinden, ab welcher Temperatur Seegraswiesen im Mittelmeer sterben würden. Denn weltweit steigen die Meerestemperaturen.
Und damit noch zu einer Todesnachricht aus den USA. O.J. Simpson, der Name dürfte Ihnen etwas sagen, ist gestorben. Er wurde 76 Jahre alt, Footballstar, aber vor allen Dingen jemand, der in den Medien doch sehr präsent war durch einen Mordvorwurf. Julia Kastein.
O.J. Simpson gilt bis heute als einer der erfolgreichsten Footballspieler aller Zeiten. Aber berühmt bzw. berüchtigt war der gebürtige Kalifornier vor allem wegen der Skandale. 1994 wurde Simpson angeklagt, seine Ex-Frau und deren Freund getötet zu haben. Seine spektakuläre Flucht vor der Polizei, live im Fernsehen übertragen, brannte sich ins kollektive amerikanische Gedächtnis. Zwar wurde der Afroamerikaner im anschließenden Prozess freigesprochen, aber in einem Zivilverfahren 2 Jahre später machte ihn die Jury für die Morde verantwortlich und verurteilte ihn zu Geldstrafen von insgesamt über 30 Millionen US-Dollar, Geld, das Simpson nicht hatte. Hochverschuldet raubte er dann 2007 in Las Vegas ein Hotelcasino aus und wurde deswegen zu 13 Jahren Gefängnis verurteilt. Wegen guter Führung wurde Simpson dann 2017 entlassen. In seinen letzten Lebensjahren war es still um die gefallene Ikone geworden. Wie seine Familie mitteilte, starb O.J. Simpson jetzt im Alter von 76 Jahren an Prostatakrebs.
Dieser Donnerstag geht trocken zu Ende. In der Nacht die Temperaturen runter auf 4 bis 9 Grad. Es bleibt weiter trocken, hier und da ein paar Wölkchen. Auch morgen Wechsel aus Sonnenschein, kompakten Wolken. Es bleibt durchweg trocken und die Temperaturen bei angenehmen 18 bis 22 Grad. Am Mikrofon der SR-Infobilanz am Abend war Jochen Marmitt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend mit SR2 Kulturradio.